Ja, herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Heute mit mir im Studio sitzt einmal der Frank Lammers. Hallo Frank.
Hallo.
Und neben dem Frank sitzt der Heinz. Hallo Heinz.
Hallo.
Heinz, du warst lange nicht mehr da. Warst du im Urlaub gewesen? Hast du?
Nichts dergleichen.
Du hast gearbeitet.
Ich habe geschafft. Wie blöd.
Was? Bei dieser Hitze hast du gearbeitet. Was machst du?
Ja, ich bin ja Redakteur bei der politischen Zeitschrift Gegenstandpunkt. Da ist vor kurzer Zeit das neue Heft herausgekommen. Das ist immer eine Mordsarbeit, das am Ende termingerecht fertigzustellen. Jetzt ist es aber da, im Buchhandel erhältlich. Die Hauptthemen dieser neuen Nummer sind einerseits, was ist aus der NATO heutzutage geworden? Und andererseits aus gegebenem Anlass das Thema Religion. Also wer sich neulich geärgert hat über diesen Triumph des Irrationalismus bei diesen Papst-Affären da, der kriegt da die nötigen Argumente zur Kritik nachgeliefert. Ansonsten darf ich noch darauf aufmerksam machen, dass wir regelmäßige politische Diskussionstermine veranstalten, wo man sich also mit uns über alles, was politisch gut und teuer ist, unterhalten kann. Der nächste einschlägige Termin ist sogar schon heute Abend. Also die Leute, die uns erst am Dienstag hören, die haben den Termin bereits versäumt. Hingegen die uns am Montag hören, die können sich das nochmal überlegen. Also heute am 20. um 19.30 Uhr. Und zwar in Frankfurt im Gewerkschaftshaus unter der Adresse Wilhelm-Leuschner, Straße 69. Der nächste einschlägige Termin ist dann 14 Tage später, also am 4. Montag, den 4. Juli, ebenfalls 19.30 Uhr, ebenfalls im Gewerkschaftshaus.
Vielen Dank, Heinz. Ich wiederhole es gerade nochmal. Es gibt also zwei Diskussionstermine, die angeboten werden von der Redaktion der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Der eine Termin ist heute Montag, der 20. Juni um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuchtner, Straße 69 in der Nähe vom Bahnhof. Und der andere Termin in zwei Wochen, nämlich am 4. Juli, ebenfalls um 19.30 Uhr, ebenfalls im Gewerkschaftshaus. Ja, Frank, das Thema der heutigen Sendung wird sein Neuwahlen, die Debatte, die sich darum dreht, vielleicht auch ein bisschen mal zu beleuchten. Was sind denn das für Argumente, die da in die Debatte geworfen werden? Wie sollen wir uns das als Wähler eigentlich vorstellen? Und zuallererst mal nicht die Frage, oder Neuwahlen, das Thema ist aufgekommen, seit die SPD in Nordrhein-Westfalen so stark verloren hat, dass sie das als Anlass genommen hat, ihren gesamten Fahrplan zu überdenken. Und da kam der Kanzler, wie so viele sagen, ganz überraschend mit diesem großen Hammer raus, Neuwahlen. Das Thema wird also jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert, es kommt in den Medien vor. Und dann zuallererst mal die Frage, wie wird denn das Thema Neuwahlen jetzt in den Medien besprochen?
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Die SPD verliert ihre, was weiß ich, 54. Landtagswahl in Folge und sieht kein Land mehr. Und das in einem erzsozialdemokratischen Musterland zum Schluss auch noch, nämlich in Nordrhein-Westfalen, ewig und drei Tag unter sozialdemokratischer Herrschaft gestanden. Und der Kanzler holt den Überraschungskuh raus, Neuwahlen, jetzt gibt's Neuwahlen. Und jetzt fällt mir halt auf, seitdem hat die gesamte Öffentlichkeit, der politische Verstand jedes Einzelnen, ein neues Thema. Er soll sich Sorgen um, es gibt neue Wahlen im Herbst und der Weg dahin, klappt das alles, geht das demokratisch sauber zu, wie geht das, ne, wird das alles in trockene Tücher gebracht. Das ist das beherrschende Thema der Öffentlichkeit, so wird es auch an die Leute herangetragen, darüber soll man sich verkopfen und für die beteiligten Interessenten leuchtet das ja irgendwie noch ein. Nämlich einerseits in der Abteilung Politiker. Bei denen geht's ja immerhin tatsächlich um die Teilhabe an der Macht. Nämlich an der Wahl und an der Auszählung der Stimmen hängt einfach, entscheidet sich, ob sie in die Ämter gewählt werden, mit denen sie dann anderen Leuten vorschreiben, was sie zu tun, was sie zu lassen haben, wie sie sich demnächst nach der Decke strecken müssen. All das, das hängt wirklich daran an diesem Akt. Wenn er dann kommt, ne, und wie er kommt, für die entscheidet sich da was. Keine Frage. Für die Profis von der vierten Gewalt ist es natürlich auch von einigem Interesse. Die haben immerhin ihren Berufsstand. Ihr Berufsstand gründet darin, dass sie Meinungsbilden, dass sie eben dieses ganze Treiben, diesen Zirkus im kritisch begleiten, nämlich kritisch nach den Maßstäben, die die Politik dann selber immer in die Welt setzt und wo sie dann nach der Frage Erfolg, Misserfolg diesen Kram dann messen.
Frank, kannst du konkret nochmal ein Beispiel machen? Du sagst eben, wir als Wähler sollen uns den Kopf zerbrechen, von denen, die gewählt werden wollen. Mach doch mal ein konkretes Beispiel. Also wie wird das jetzt diskutiert?
Ich komme gleich zu dem Beispiel. Ich will nur gerade mal eine Opposition vorher noch machen. Nämlich, ich will sagen, bei diesen Leuten, wo es der Berufsstand ist und die sich das ja auch als Ethos umhängen, dass sie die Demokratie sozusagen beschützen als vierte Gewalt vor den Taten der ersten, zweiten und dritten, als auch für die Leute, die halt in die Abteilung Politik gehören, für die ist es jetzt tatsächlich eben ein entscheidendes Datum. Ich will nur vorher noch sagen, bevor ich dann zu den Beispielen komme, für die gewöhnlichen Leute, da ist es dann schon schwer fraglich, ob das wirklich Sinn macht, sich in dem Sinn zu verkopfen, der da von der Öffentlichkeit gefordert und angeleitet wird. Das sind immerhin Leute, die werden durch die Taten der Politik mit ganz anderen Drangsalen, Sorgen und Nöten konfrontiert und die sollen aber gerade gar nicht jetzt bei einem anstehenden Vorzugshaupt- und Generalakt der Demokratie, die sollen nicht daran entlang sich irgendwie ihren politischen Verstand, ihre politische Meinung bilden, sondern die sollen eben, und jetzt kommen wir mal zur Frage, die du da gestellt hast, die sollen sich eben mit Themen folgenden Strickmusters beschäftigen.
Jetzt will ich aber nochmal gerade dein Ergebnis festhalten, das du eben genannt hast, weil das erscheint mir jetzt wichtig. Also du weist jetzt darauf hin, dass bei den Wahlen ja im Grunde es, ich sage jetzt mal, zwei Arten von Menschen gibt, nämlich die, die gewählt werden wollen, die werden nachher die Macht ausüben, die werden nachher entscheiden und werden den anderen eben sagen, was die anderen dann zu tun und zu lassen haben. Also von daher haben die eigentlich zwei verschiedene, ja, man könnte sagen, Probleme vor sich.
Ja, man hat es halt, wenn man jetzt die Scheidung nochmal betont, damit zu tun, dass bei dieser Wahl, wo man sich halt die nächste Herrschaft ins Amt wählt, immer ein und dasselbe rauskommt, egal wen ich wähle, egal was ich wähle. Das ist nämlich das, okay, ich bleibe der, der demnächst den künftigen Chefs oder der Chefin, wer weiß, vielleicht steuern wir auf ein historisches Datum zu, ne, dann zu gehorchen hat. Also dieser ganze Wahlakt setzt natürlich voraus, dass es die gibt, die die Alternativen zur Wahl vorlegen und die sagen, wie sich die anderen eben betätigen dürfen, na eben, und die Unterworfenen, die sich nach der Decke strecken müssen unter den alten oder den neuen Chefs oder einer neuen Mischung aus beiden, das ist ja auch ganz gleichgültig.
Genau, und jetzt haben wir diese Unterscheidung zwischen den zwei Menschenarten, die bei der Wahl beteiligt sind, nämlich die, die wählen dürfen sollen müssen und die, die gewählt werden wollen. Jetzt zu den Themen. Wie wird die Wahl besprochen? Welche Themen, und jetzt nehme ich dich wahrscheinlich ein bisschen vorweg, sollen wir uns als die, die eigentlich bei dem Wahlakt die Betroffenen sind, bei dem Wahlakt selbst dürfen wir mal das Kreuzchen machen, aber bei dem Regieren die Betroffenen sind, wie sollen wir uns dieser Wahl nähern? Was sollen wir uns bei dieser Wahl denken? Was sind denn da für Themen angesagt?
Naja, man soll sich ganz merkwürdig den Kopf zerbrechen und ganz merkwürdige Themen sich zu eigen machen. Zum Beispiel das, womit wir jetzt schon eingestiegen sind. Schafft der Schröder eigentlich seinen Befreiungsschlag? Ne? Ist das ein Beweis von Initiative, Tatkraft, Handlungsfähigkeit? Oder geht dieser ganze Schuss nach hinten los? Wird es nicht schon kritisch, überhaupt diese Neuwahl und die Auflösung des Parlaments in trockene Tücher zu bringen? Scheitert er nicht schon daran? Oder nimmt er da nicht schon einen Schaden, wo sich sozusagen die ganze Initiative, die er jetzt an sich reißen wollte, dann schon wieder in Rauch auflöst? Ist eins der Themen, mit denen man belämmert wird.
Auch wieder eigentlich ein Thema, das der Schröder hat.
ganz klar ein Thema, das Schröder so in die Welt setzt, jetzt als Taktierer, als ein Politiker einer Regierungspartei, die auf Länderebene jetzt ewig und drei Tage mit einer Serie von Niederlagen abgestraft wird. Der stellt sich halt hin und will diese Serie von Niederlagen stoppen, will halt die SPD als Regierungspartei sozusagen an den Ämtern, in den Ämtern halten und überlegt sich, okay, was ist da in dieser Situation für mich das passende Mittel? Ob es dann passt oder nicht, das ist dann wieder das Raisonnement, was darüber eröffnet wird. Und das ist es, womit sich unser Eins halt befassen soll. Spiegelbildlich. Dasselbe bei der, bei den Oppositionsparteien. Frau Merkel. Jetzt ist sie Kanzlerkandidatin. Aber kriegt sie eigentlich ihre Partei auf Linie und ihre männlichen Rivalen? Kriegt sie die eigentlich in den Griff? Der Stoiber, heute in der FAZ. Ob der Stoiber denn tatsächlich sozusagen von ihr zu domestizieren ist, wo er sich doch jetzt nicht zwischen München und Berlin entscheiden kann. Ob sie es nicht versäumt habe, Seilschaften zu bilden innerhalb ihrer Partei, auf denen sie, also mit denen sie dann ganz bequem eine Regierungsmannschaft stellen kann. All das, das hin und her darüber, ob Frau Merkel das schafft, das ist jetzt von öffentlichem Interesse.
Das ist doch schon wieder ein Problem, das eigentlich die Frau Merkel hat. Das ist ein Problem, das wir als Wähler gar nicht haben.
Ja, wir als Wähler kannst du das schlecht sagen. Wir als Wähler sollen uns ja genau diesen Kopf machen. Der Punkt ist aber natürlich der, klar, alle diese Dinge, die ich gerade kurz mal anreiße, stehen genau unter dem Gesichtspunkt, den du da immer noch mal erwähnst. Ne? Nämlich zu sagen, das sind die Themen, mit denen sich der politische Verstand des Staatsbürgers eben beschäftigen soll. So soll er sich demokratisch, sauber, meinungsbildend zu dem ganzen Kram stellen.
Ich versuche das Bild mal so zu zeichnen und du sagst mir, ob ich da richtig liege, ob ich dich da richtig verstanden habe. Also, was doch jetzt rauskommt, ist, da stellen sich Menschen mit Parteien, stellen sich auf in einem Wettrennen um die Macht im Staate. Das Wettrennen wird ja so abgehalten, dass die selbst gar nicht laufen, sondern die sammeln nur die Stimmen ein, unsere Kreuzchen auf den Blättern, die werden nachher zusammengezählt. Das ist das eigentliche Wettrennen. Und bei diesem Wettrennen versuchen die jetzt, unsere Köpfe, die Köpfe des ganz normalen Wahlvolkes zu gewinnen.
Ja, aber wegen dem Letzten kannst du die nicht so passiv hinstellen, sondern, wie du ja selber zweimal schon angemerkt hast, das sind doch die Themen der Politiker, ja, breitgetreten von einer Öffentlichkeit, die da sekundiert. Da sieht man doch, welchen Aktivismus die betreiben. Sie betreiben eben das, was sie Kraft ihrer Parteien ja auch verfassungsmäßig tun sollen, Willens- und Meinungsbildung. So geht sie halt entlang dieser Themen, will ich sagen, ne? Im Unterschied zu anderen Sachen, die interessant sein könnten. Ich will nochmal gerade zwei, drei Proben von den Sachen, die du, ich, Müllers Kuh, ne? Die wir uns halt so zusammendenken sollen, geben. Jetzt weiß man, es gibt eine neue Linkspartei. Ne? Ist auch die Frage, ob die den Einzug schaffen? Na, Potenzial hätten sie. Ist das eine Gefahr für die SPD? Mag sein, aber vorher müssen die überhaupt noch Probleme in den Griff kriegen, wie soll man sie hier im Westen PDS nennen? Wie heißt das Ding überhaupt? Ja? Haben die dann eine Chance? Oder ist nicht die PDS als Ex-DDR-SED nicht eine Altlast, ne, mit der man nichts werden kann? Das ist eine dieser Fragen, die man sich stellen soll. Und so vielleicht als Letztes, ne? Das ganze Gewese um die Verfassung und um den Bundespräsidenten, bei dem fragt sich, wird der nicht missbraucht in seinem Amt? Ist der nicht, repräsentiert der nicht die Einheit von Volk und Führung als höchster Repräsentant der Nation? Ja? Wird der nicht missbraucht für machtpolitische Winkelzüge der Parteien? Oder umgekehrt, ist der nicht selber dabei, sich überhaupt nicht neutral zu verhalten, sondern Wasser auf die Mühlen der CDU zu gießen mit seinem Verhalten? Und die Verfassung, wird die dabei nicht auch furchtbar gebogen? Oder muss man sagen, naja, dieses Erzmusterstück unserer Demokratie, auf das wir alle stolz sein können, ist es nicht so, dass das langsam modernisiert werden muss, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes, die die Parlamentsauflösung so schwer gemacht haben, dass man da sagen muss, okay, diese Demokratie ist doch so gefestigt, da kommt kein Hitler mehr hoch, jetzt muss auch ein Kanzler mal das Parlament auflösen können. All das mit der absurden Spitze, die die Bild-Zeitung noch reinbringen kann, zwei Fotos von Merkel, eins von neulich und eins von vor 3 Jahren, Macht macht schön. Ja, ich weiß es auch nicht. Ne? Der Punkt ist halt, ich kann der Meinung sein, sie wandelt Elfen gleich daher oder sie sieht aus wie eine leprakranke Geburtshelferkröte. Aber was hat das mit irgendwas zu tun? Mit den Fragen, die da wichtig sind für den, der als Untertan unter einer Regierung sich nach der Decke strecken muss, einfach nichts. Und wenn man das so zusammenfasst, wessen Kopf man sich da alles machen soll, welchen Kopf man sich zerbrechen soll, als Lohnabhängiger, als Bewohner der ganzen Abteilung Sozialstaat, als Arbeitslosengeld-2-Empfänger, jeder ein kleiner Kanzler soll sich in die Taktiererei der Macht hineinversetzen, jeder soll sich vielleicht auch mal als Herausforderer sehen, jeder soll generell mal aus der Froschperspektive seines Alltagsgehorsams rüberwechseln in die Vogelperspektive, wie kann ich es von da oben, wie würde ich es als Machthaber, als Hüter der deutschen Verfassung, wie würde ich es da machen? Und da fällt mir dann schon eins dran auf. Die Köpfe soll man sich zerbrechen. Also kommt es in diesem demokratischen Zirkus wohl offensichtlich auf die Köpfe auch an. Dann aber also nicht auf das, wie ich hier in meinem Alltag mit meinen Interessen, mit den Drangsalen, die ich durch die Herrschaft beschert bekomme, vorkomme. Das ist nicht das Entscheidende für die politische Willens- und Meinungsbildung hier in so einem demokratischen Laden. Und das kann ich immerhin mal festhalten an dem Ganzen.
Vielen Dank, Frank. Und das werden wir auch festhalten. Wir werden vielleicht in der zweiten Hälfte nochmal dazu kommen, zu dieser Frage, nämlich wie kommt unser eins, der normale Mensch, denn eigentlich hier vor in dem Land, in dem es ums Geld verdienen und um den Profit geht. Heinz, jetzt haben wir gerade vom Frank gelernt, bei der Wahl wird komplett abgesehen von dem, was die Regierenden da vorhaben. Aber was sind denn so die Kriterien, die wir anlegen sollen an die, an diese Wettkämpfer in der Wahl? Was sollen wir uns denn da jetzt welche Maßstäbe soll man denn jetzt anlegen an die?
Also ich greife mal das ganze Material, was der Frank dargeboten hat, auf in dem Sinne. Man kann daraus durchaus was lernen, was die politische Konkurrenz in der Demokratie betrifft. In zweierlei Hinsicht, würde ich meinen. Ich sage mal das Resultat dieser zwei Punkte vorweg und will mich dem dann im Einzelnen widmen. Erstens, die politische Konkurrenz in der Demokratie ist, was die Konkurrenten selber, also die Kandidaten, die Politiker betrifft, ein Intrigenwesen, was sich gewaschen hat. Und zweitens geht es darum, wer die Kunst des Einseifens des Wählers am besten hinkriegt. Und beide Punkte bedienen sich eines eindeutigen Maßstabs. Der Maßstab heißt nämlich Führungsstärke. Das war das Resultat vorweg. Jetzt will ich es mal der Reihe nach durchgehen. Mein Punkt 1. Das politische Geschäft der politischen Konkurrenten, der Kandidaten, der Rivalen ist ein Intrigenwesen, das hat sich gewaschen. Beispiele kriegt man jetzt ja gerade geboten wie Sand am Meer. Erinnert euch mal zurück an diesen Abend der Nordrhein-Westfalen-Wahl, als der Müntefering und der Schröder da ihre Neuwahlbombe haben platzen lassen. Was war denn da sofort der Tonfall der Kommentatoren? Also was wird dann wohl auch die politische Kalkulation von dem Schröder gewesen sein? Na, da hat es sofort geheißen, ha, das ist ja ein Ding. Das ist ja vielleicht ein Überraschungskuh. Stiehlt der Schröder, der doch eigentlich der Wahlverlierer ist, dem strahlenden Wahlsieger von der anderen Partei nicht sofort die Schau? Und mit dem die Schau stehlen ist ja in dem Gewerbe der politischen Konkurrenz noch was anderes gemeint, wie wenn, was weiß ich, der Michael Jackson gegen Jennifer Lopez verliert oder irgend so etwas. Damit ist ja gemeint, dass mit dem die Schau stehlen, wird eine politische, Qualität festgemacht, nämlich den Rivalen alt aussehen lassen, den Rivalen schlecht machen, den Rivalen dumm dastehen lassen, damit man selber als der Initiativler, als der Macher dasteht. Oder dann haben die Kommentatoren gleich weitergemacht mit und mit diesem Überraschungskuh, was hat der Kanzler da alles gelandet? Da war dann das nächste Beispiel. Gelingt es dem Kanzler mit der Ankündigung von Neuwahlen, einen Spaltpilz in die Reihen der Opposition zu tragen? Oder gelingt ihm das nicht? Der Frank hat das Material vorhin schon mal angesprochen. Die Berechnung von dem Schröder, oder eine seiner Berechnungen, war durchaus die, wenn er die Kanzlerfrage jetzt vor der Zeit aufs Tapet bringt, dann entfesselt er gewissermaßen in den Reihen der politischen Opposition den Inner-Oppositionsmachtkampf der dortigen Karrieristen. Und dann ist der Maßstab, der da abgefragt wird, ist die Merkel oder ist der Stoiber, die beiden Hauptrivalen in dieser Partei, imstande, ihre innerparteilichen Rivalen an die Kandare zu kriegen? Wenn nicht, spricht das gegen diese Partei und gegen ihren Führer oder ihre Führerin in Spe, weil die kriegen dann noch nicht mal Geschlossenheit hin. Umgekehrt war dann die Aufgabe der führenden Köpfe der C-Partei, diesen Anschlag des Schröder durch demonstrative Herstellung von Geschlossenheit zu kontern. Ja, Menschenskinder, das sind mal so Konkurrenzmaßstäbe, die da abgehen.
Ich versuche mal den ersten Punkt festzuhalten. Du sagst also, die Mittel, die jetzt die Politiker anwenden im Machtkampf, das sind eigentlich, ja, als normaler Mensch würde man sagen, Intrigen, die sie versuchen zu spinnen. Das ist das Mittel, das sie gegenseitig in diesem Konkurrenzkampf anwenden.
Ja, Menschenskinder, wenn in meiner Family oder bei meinem näheren Umgang solche Touren einreisen täten, da würde ich aber in Quadrat springen. Für die politische Konkurrenz ist das nicht bloß nichts Ehrenrühriges, sondern das ist offensichtlich die ganze Materie, wo die politische Konkurrenz drüber geht. Und nicht zuletzt am Erfolg oder Misserfolg dieses Intrigenwesens soll dann doch auch der Wähler ermessen, ob der erfolgreiche Intrigant, ob der ein, oder es gilt ja fast die Gleichung, der erfolgreiche Intrigant ist ein erfolgreicher Politiker, also ein feiner Wahlkandidat.
Diese Gleichung, die müssen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Du sagst, erfolgreich ist der Wahlkandidat dann, wenn er sehr gut intrigiert, ich kann es kaum sagen. Also wenn er seine Leute, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, schön verarscht hat. Ja, wieso ist das ein Ankommer bei dem Wahlvolk? Oder wieso kann das zu einer Eigenschaft eines Menschen werden, zu einer positiven Eigenschaft? Und wieso kann der damit glänzen?
Lass mich mal gerade meine beiden restlichen Beispiele für das Intrigenwesen noch Revue passieren lassen. Die halte ich auch beide für sehr, sehr nützlich. Das eine, wo ich darauf aufmerksam machen will, ist es, die Kalkulationen, die sie dem Schröder unterstellt haben und die der dann wohl auch drauf hatte, wenn er sie bei den Fachleuten von der vierten Gewalt provoziert. Also die nächste Berechnung einschlägiger Art war gewesen. Und mit der Neuwahl, was kriegt der Schröder dahin? Er diszipliniert seine eigene Partei. Linksabweichler, die man da drin vermutet, die werden sofort an die Kandare genommen, wenn der Kanzler die Neuwahlen ausruft und sagt, jetzt geht's ums Ganze. Menschenskinder, überlegt euch mal diese Angelegenheit. Ganz davon abgesehen, dass es eh schon ein komischer Zustand ist, wenn ein Abweichler der Schröder-Politik um jeden Preis innerhalb dieses Vereins da bleiben will. Jetzt kriegt man auch noch gesagt, und dieser Abweichler da, der wird jetzt gewissermaßen gezwungen und genötigt, er lässt sich aber auch zwingen und nötigen, er als Schröder-Kritiker ganz und gar aufzugehen in der Wahlkampfhilfe für den Schröder und dass der Schröder dann als der unangefochtene Chef, als der unangefochtene Führer seiner Partei daherkommen kann. Das ist dann die Rolle meinetwegen von diesem Schröder, in Anführungsstrichen Kritiker Ottmar Schreiner, die der sich dann aber auch anzieht. Also Kritiker in Anführungsstrichen sage ich deswegen, weil dem seine Kritik an dem Schröder, die reicht mir bei weitem nicht aus. Jetzt bloß mal am Rande so angemerkt. Ne? Und dann gibt's noch eine ganz exquisite Tour der politischen Konkurrenz. Die nennt sich, jetzt machen wir doch mal eine Richtungswahl. Und daran ist mir aufgefallen, die tatsächlichen politischen Unterschiede der konkurrierenden Lager, also einerseits Rot-Grün, andererseits Schwarz-Gelb, die muss man doch mit der Lupe suchen. Und damit verrate ich doch hier kein Geheimnis, sondern das ist den politischen Auskennern doch sehr geläufig, steht doch auch jeden Tag in der Zeitung. Beide Lager haben sich doch dem sogenannten Reformkurs verschrieben, über den wir hernach das eine oder andere Wort noch verlieren. Und beide Lager rivalisieren doch nur um Variationen, diesen Reformkurs durchzuziehen. Das steht in jeder Zeitung, das ist soweit klar. Jetzt ist es die Kunst einer sogenannten Richtungswahl, diese paar Unterscheidungen, die man gewissermaßen mit der Lupe suchen muss, aufzublasen zu einem Unterschiedswesen, zu dem man sagen kann, hey, jetzt geht's ums Ganze, Leute. Jetzt geht's ums Ganze. Zum Beispiel eine Anfrage des Herrn Schröder an die vielen Nichtwähler. Jetzt könnt ihr euch endgültig nicht mehr drücken. Jetzt geht's ums Ganze, nämlich wer hat die Macht über ganz Deutschland? Ist zwar übrigens auch eine komische Ansprache an einen Nichtwähler, ne? Also einen Nichtwähler, der sich geweigert hat, zur Wahl zu gehen, weil ihm erstens die Schröder-Linie nicht schmeckt und weil ihm zweitens die Oppositionslinie auch nicht schmeckt. Ne? Jetzt ist doch das Komische dran, zu einem Menschen, der offensichtlich eine Distanz zur Politik hat, den kann man gewissermaßen nötigen, den kann man als Kanzler Schröder damit erpressen, zu sagen, gib deine Distanz auf, gib mir die Stimme, denn jetzt geht's ums Ganze. Also dieser Wähler ist, der tickt auch nicht ganz sauber, würde ich sagen. Ne? Auf der anderen Seite ist das ja ein sachdienlicher Hinweis in Bezug auf die Frage, die du da angezettelt hast.
Und die ich gerade nochmal wiederholen möchte, ja. Und vielleicht kann ich sie teilweise beantworten, schon aus dem nämlich schließend, was du eben gesagt hast. Ich versuche es nochmal zu wiederholen. Also jetzt stellen sich da oben Menschen auf, die als Mittel in dem Wettlauf um die Macht im Staate ja benutzen, sowas wie Intrigen, aber auch andererseits andere hinter sich zu bringen, eine ganze Partei auf Linie zu bringen, ein kleines Sachthema und einen winzigen Unterschied aufzublasen als den großen. Und mir fällt jetzt dabei auf, da wird doch, und das ist vielleicht schon so die Hälfte der Antwort, da wird doch ein Bild gezeichnet von diesen Menschen, die sich da vorstellig machen, gewählt zu werden. Und das Bild, das da gezeichnet wird, ist doch so das Bild des großen Machers, desjenigen, der alles in der Hand hat, desjenigen, der stark und mächtig ist. Und das soll doch dann irgendwie das Argument sein, ihn überhaupt zu wählen.
Führungsstärke. Ganz genau. Das ist mein Befund ebenfalls. Ich will den gerade noch ergänzen um die zweite Hälfte von Richtungswahl. Also Richtungswahl soll so viel heißen, wie diese Unterschiede zwischen den Lagern, die man gewissermaßen im Promillebereich zu suchen hat, aufzublasen zu einem quasi zu einer historischen Richtungswahl oder so ähnlich. Um damit die eigenen Anhänger zu mobilisieren, die sich in letzter Zeit so spröde angestellt haben. Ne? Ja, konkurrieren dazu, meinetwegen sogar in Widerspruch dazu, bloß ist der Widerspruch scheinbar nicht so wild. Gibt's die Kalkulation von Seiten der SPD jetzt als Zweitperspektive, gewissermaßen als Auffangperspektive, falls man mit der Tour doch nicht als SPD gewinnen sollte, muss man sich die Perspektive der Großen Koalition offen halten? Und das heißt so ungefähr so, wie gerade eben hat man den politischen Rivalen zum Totengräber Deutschlands ausgerufen und bebildert und so weiter und so zu. Auf der anderen Seite, also nicht bloß muss man so etwas gewärtig sein, wie dass der Wähler in seiner Unergründlichkeit ein arithmetisches Wahlergebnis hinlegt, das die Rivalen von gestern zum Koalieren von morgen nötigt. Nein, das ist das ist nicht bloß das Resultat des Zufalls des Wahlausgangs, sondern das ist eine bewusste Kalkulation, eine Zweitperspektive neben dem Gewinnen, neben dem eigenen Gewinnen der Wahl. Und das passt zwar ziemlich wenig zu der Ausmalung, die Unterrichtungsentscheidung sein muss, aber das stört die Protagonisten offensichtlich nicht übermäßig viel, weil sie sagen es ja sogar selber. Also man muss sich, also damit mein Ausdruck Intrigenwesen nachvollziehbar wird, man muss sich als politischer Heini, sagen wir mal vom Schlage eines Müntefering, da muss man genau dosieren und gewissermaßen den richtigen Mittelweg finden zwischen einerseits historische Entscheidung, nehmt uns, sonst ist Deutschland vergeigt, und andererseits die Große Koalition ist durchaus eine politische Linie, die die SPD mit anvisiert, nicht zuletzt um die Reformen, die ihr so sehr am Herzen liegen, durchzukriegen. Und da heißt es also, diese beiden Sachen, die sich da so ein bisschen ausschließen, sollte man meinen, die heißt schön dosiert zum Vortrag zu bringen und den einen Wähler mit der einen Perspektive zu bedienen, den anderen Wähler mit der anderen Perspektive, und eventuell, so wie ich den Wähler kenne, ist das manchmal ein und dasselbe, der mit beiden Perspektiven von oben bedient wird. Mein Fazit für den Maßstab des Intrigenwesens, das kann ich auch gleiten in die Auskunft, die einem vom Schröder da mitgeteilt worden ist. Der Schröder hat ja gesagt, er will den Wahlkampf quasi scharf personalisieren, auf die Kanzlerfrage hin, er oder sie, er oder die. Und er verspricht sich davon, ganz klar, dass in ihm als Person, in seinem Charakter als Person, die Führungsqualität, die Führerschaft überzeugen soll, die er der Konkurrenzperson, in dem Fall halt der Frau Merkel, abspricht. Und die umgekehrt, die muss diesbezüglich in die Bütt steigen, und das scheint sie ja auch zu schaffen. Also Leute, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, unangefochtene Führerschaft, in dem Falle erstmal bewiesen an dem Austricksen der Konkurrenzführer, der Reserveführer. Aber unangefochtene Führerschaft ist das gediegene Qualitätsmerkmal in der Demokratie.
Vielen Dank, Heinz. Ich will das mal in Worte der ganz normalen Leute übersetzen. Also Machtgeilheit ist eigentlich das, was ein Politiker oder auch eine Politikerin gerade auszeichnet. Frank, jetzt haben wir ein bisschen den Blick wieder drauf geworfen, auf die Persönlichkeiten der möchte gern Regierer und auch derer, die es gerade tun. Und noch nicht haben wir den Blick drauf gelenkt, was wird denn da eigentlich regiert? Weil dieser ganze Zirkus wird ja nicht einfach nur abgehalten, damit ein paar Leute die Kreuzchen sammeln. Das hast du am Anfang auch mal gesagt. Es wird von ganz vielen Dingen abgesehen. Dann werf doch mal den Blick auf das, wo du sagen würdest, das ist aber das Entscheidende bei der Wahl. Das steht eben gerade nicht zur Wahl und das ist aber das Entscheidende.
Ja, das wissen wir ja, dieser ganze Zirkus, der hat so einige Selbstverständlichkeiten, um die sich dann erstmal, die überhaupt nicht mehr in Frage stehen. Insgesamt geht es natürlich daran, die Nation soll gut geführt werden. Also wenn der Heinz gerade analysiert hat, Führerschaft, uneingeschränkte und unangefochtene Führerschaft ist das A und O, das es braucht, um so ein Land hier zu regieren, dann ne, regiert man es auch mit einem Umzu. Und hier ist der kritische Befund in Deutschland dieser Tage immer, Deutschland kommt nicht vom Fleck. Deutschland hat eine Riesenlast und zwar bebildert und ausgemalt und bewiesen an immer, Deutschland laboriert an der Arbeitslosigkeit. 5 Millionen sind, je nachdem wie die Statistiken halt gerade wieder gefasst werden, mal ein paar mehr, mal ein paar weniger, 5 Millionen Arbeitslose. Jetzt könnte man natürlich naiv mal fragen und sich so denken, naja, 5 Millionen Arbeitslose, geht's vielleicht um deren Nöte, weil hierzulande arbeitslos tut man sich hart, hat kein Einkommen, ne? Denkste. Jeder weiß, Arbeitslosigkeit hierzulande indiziert nur eins. Die Not, die Deutschland mit denen hat. Ja? Jeder weiß, Arbeitslosigkeit ist ein Problem der Nation und es ist gleich zu übersetzen in, hier geht's doch um die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland. Hier geht's doch um Wachstum. Hier geht's doch darum, wie die Wirtschaft wieder ans Laufen bekommt, wenn man hier sagt, 5 Millionen Arbeitslose.
Also die Themen dieses Wahlkampfs befassen sich mit den kleinen Leuten, die kommen vor, aber jetzt erklär uns nochmal genauer den Zusammenhang, wie sie vorkommen. Also Arbeitslosigkeit ist das eine Stichwort, Konkurrenzerfolg der Nation ist das andere.
Ja, das ist
Vielleicht für unsere Hörer auch nochmal, Frank, du bist jemand, der auch marxistisch gebildet ist. Also du willst sowas jetzt nicht erklären mit, ja, da müssen sie alle mehr schaffen oder so, sondern wenn man jetzt mit dem marxistischen Blick auf dieses Bild schaut, die 5 Millionen Arbeitslose und den Konkurrenzerfolg der Nation, wie gehört das zusammen?
Machen wir es mal so. Deine Formulierung fand ich gerade ganz gut zu sagen, ja, sie kommen doch schon vor, aber man muss sich ja mal fragen, wie. Ja, genau. Das muss man sich mal fragen. Und dann werfen wir einfach mal einen ganz nüchternen Blick drauf. Dann kann man das vielleicht ordentlich analysieren. Sie kommen vor, ich ahme jetzt mal den Heinz nach. Ich sag erstmal das Resultat vorweg und erläutere es dann. Sie kommen vor als abhängige Variable der Nation und des Erfolgs ihrer Ökonomie. Was heißt das? Hierzulande, das weiß jeder, gilt es zu regieren für die Führer in Spe, ein Standort von Kapital. Hier geht es um Wachstum, Wachstum von Geldreichtum und damit konkurriert Deutschland mit, naja, allen anderen Nationen der Welt, mit seiner osteuropäischen Billiglohnkonkurrenz, mit den USA und Japan sowieso. Also hier geht es darum, ein Wirtschaftswachstum herbeizuregieren. Der deutsche Standort muss attraktiv für Kapital werden. Das heißt, hier statt anderswo soll sich Kapital anlegen, soll Geld hingeschafft werden, soll investiert werden und von deutschem Boden mit dem, was produziert wird, sollen Märkte besetzt werden, um andere da rauszuschmeißen. So buchstabiert sich Wirtschaftserfolg. Dafür müssen hier die Bedingungen geschaffen werden. Die Politik muss hier herbeiregieren, dass das auch erfolgreich geht. Und jeder weiß auch, eins kann das Kapital wirklich nicht leiden. Und das sind Kosten. Kosten sind immer schlecht. Und das heißt hier dann bezogen auf, wie kommen denn die kleinen Leute hier eigentlich vor? Wie geht die Übersetzung von Arbeitslosigkeit in Konkurrenzfähigkeit und Wachstum? Die ganzen Abhängigen hier, die Leute, die ganz normal darauf angewiesen sind, ihren Unterhalt irgendwo zu verdienen, dadurch, dass sie von wem angestellt werden, die sind mit ihrem Lebensunterhalt ein einziger negativer Kostenfaktor in den Rechnungen, auf die es ankommt. Ihr Lohn ist immer schon zu hoch, eine einzige Anhäufung von Besitzständen. Man kann sie auch nicht lang genug, nicht ausgiebig genug, nicht flexibel genug ausnutzen, benutzen. Man kann sie nicht rausschmeißen, so wie man will. Also all das, hier der Kostenfaktor Lohn, von dem die Leute leben müssen, auf den es ihnen ankommen muss, damit es ihnen eigentlich irgendwie noch halbwegs ordentlich geht, das ist hier eine einzige Schranke für Konkurrenzerfolg.
Jetzt will ich mal ein bisschen die marxistische Terminologie einführen und du sagst mir, ob ich das richtig mache. Also dann haben wir doch einerseits das Interesse der ganz normalen Leute, das war das, was du zum Schluss beschrieben hast, nämlich von dem Geld, was sie für ihre Arbeit bekommen, irgendwie zu leben, möglichst viel Geld zu bekommen, vielleicht auch möglichst wenig Zeit für die Arbeit herzugeben und andererseits dem gegenüber entgegengesetzt das Interesse der Wirtschaft, nämlich möglichst wenig Lohn zu bezahlen und für den kleinen Lohn auch möglichst viel Arbeit zu bekommen. Das sind doch dann, also ich glaube, Marx würde sagen, das ist eine Klassengesellschaft.
Ja, das stellt ja, das muss man halt dann erläutern. Es lohnt ja nicht einfach nur diesen Terminus in den Raum zu werfen. Die Zusammenfassung fand ich sehr korrekt. Und daran sieht man halt, womit hat man es zu tun? Mit zwei gegensätzlichen, sich ausschließenden Interessen. So wie du es gesagt hast, ganz banal. Wenn ich doch gegen Lohn arbeiten gehen muss, brauche ich erstens mal ein möglichst gutes Geld, damit ich irgendwie das, wofür ich eben das Geld brauche, also ne, die Lebensmittel, die ich brauche und all das, was ich gern will, brauche ich dann Geld, soll möglichst viel sein. Und du hast es auch gesagt, es ist auch wichtig zu sagen, ich will doch nicht meine ganze Zeit und damit auch meine ganze körperliche Physis und auch meine Psyche sozusagen bloß als Anstrengung an dieser Scheiße vergeuden. Und umgekehrt, wenn der Lohn halt eine Kost ist, aus dem Blickpunkt der Wirtschaft, dann muss die niedrig sein, das hast du ja gesagt. Und ich muss möglichst lang und ausgiebig geldwerte Leistung, also Arbeit, möglichst viel Arbeit und immer mehr Arbeit aus den Leuten rausholen. Das ist dann ein Interessengegensatz, der einfach objektiv gegeben ist, der nicht an guten oder bösen Willen, an Verantwortungslosigkeit oder Gier von bösen Kapitalisten liegt. Das ist ein objektiver Interessengegensatz und so kann man dann sagen, das sind feindliche Klassen. Jetzt wollte ich halt noch sagen, das ist die Abteilung, so kommen sie schon mal, kommen diese Leute, die kleinen Leute, hier vor als ein negativer Kostenfaktor. Und in ihrer Eigenschaft als die ganzen Bewohner der sozialen Hängematten, die es hier angeblich gibt, sind sie nochmal einer. Ne? Alle Kosten, die der Staat irgendwie aus seiner Gesellschaft rausleiern muss, die er für den Unterhalt derer, die hier überhaupt nicht mehr gebraucht werden, die verschlissen sind, alt, krank, sonst wie nicht gebraucht einfach, das muss auch billig kommen. Das darf nicht zu irgendeiner Kost werden, die Wirtschaft hier belastet. Also gilt auch da, die Leute sind eine abhängige Variable von diesen ganzen Rechnungen und als solche dürfen sie einfach nicht zu teuer kommen. Und man weiß, das Gebot der Stunde mit der Agenda 2010, den Hartz-Reformen ist, das ganze Volk muss in diesen Abteilungen radikal verbilligt werden. So, das ist die Art und Weise, wie die kleinen Leute vorkommen in solchen Übersetzungen von 5 Millionen Arbeitslose, wo gar nicht die Nöte der Arbeitslosen gemeint sind, sondern die Drangsale der Nation mit ihnen, überflüssige Kostgänger. Und damit ist völlig klar, sie sind hier in Beschlag genommen und vorgesehen zur Durchsetzung der Konkurrenz, der Nation in der Konkurrenz auf den Weltmärkten. Die sind hier das Material, damit man in diesem Wettbewerb der Standorte, die möglichst attraktiv für Kapitalanlage sein wollen, damit das gelingt, die sollen ein Hebel für die Konkurrenztüchtigkeit des Standorts Deutschland gegen die anderen sein. Und nur damit niemand meint, ich wäre böswillig und verbiestert und ne, weil das gilt auch, wenn jetzt plötzlich der Schröder den Lohn wiederentdeckt. Ne? Geht der Schröder nicht auch ein bisschen nach links? Da kann man doch sagen, mit welchen Argumenten wird eigentlich hier dann manchmal für ja doch ein bisschen mehr Lohn eigentlich plädiert? naja, Binnenkaufkraft. Ne, Binnennachfrage und die Kaufkraft. Also schon wieder irgendwas, wo die kleinen Leute schwer vorkommen. Ihre Kaufkraft, davon ist ja die Rede. Aber sie kommen gar nicht als welche vor mit ihren Lebensumständen, die sie nun mal haben, sondern eben als, können die nicht noch einen anderen Dienst an der deutschen Wirtschaft, am Erfolg des deutschen Standorts leisten? Nämlich können die nicht mal ihre Kaufzurückhaltung aufgeben, ne? Und kann man ihnen dafür nicht ein halbes Lohnprozent auf 5 Jahre strecken? Oder kann man ihnen dafür nicht auch mal eine Einmalzahlung in super erfolgreichen Branchen hinstellen? Ja? Also so als Faktor für die Durchsetzung der Nation werden sie von A nach B durchgemustert und müssen danach zurechtregiert, zusammenregiert werden. Und da wird der Heinz uns nochmal dazu sagen, wie das jetzt aktuell auf der Tagesordnung steht.
Vielen Dank, Frank. Ja, Heinz, wir haben also eben gehört, was bei der Wahl nicht zur Diskussion steht, was feststeht, nämlich, dass es hier eine Gesellschaft ist von gegensätzlichen Interessen. Und du hast vorhin mal darauf hingewiesen, dass auch in den Parteien der Unterschied im Wahlprogramm nur in der im Promillebereich liegt und eigentlich mit der Lupe nur noch zu suchen ist. Das macht sich ja daran fest, dass die Programme alle davon ausgehen, Arbeit muss billiger werden, der Standort Deutschland muss in der Welt wieder erfolgreicher werden. Kannst du uns nochmal ganz konkret sagen, wie kommt denn jetzt, der Frank hat ja schon mal einen Hinweis drauf gemacht, wie kommt denn jetzt das Problem der Durchschnittsmenschen vor in der Politik?
Ganz eindeutig als das Problem der Durchschnittsmenschen ist beachtlich überhaupt nur insofern, als es ein Indiz dafür ist, dass die Nation Deutschland sich schwer tut. Der Hinweis vom Frank auf die Verwendung des Kaufkraftarguments ist diesbezüglich doch schlagend. Dass die Leute arm dran sind, dass sie dringend Geld brauchen, naja, das kommt überhaupt nur in dem Sinne in den Blick. Sie könnten für das Kassemachen des Kapitals im Inland vielleicht noch einen zusätzlichen Dienst verrichten. Also die Notlage der meisten Leute, muss man ja schon sagen, hierzulande, ist beachtlich und bemerkenswert als Indiz einer gewissen Notlage von Deutschland. Worin die besteht, darüber wird ja auch kein Geheimnis gemacht. Auch da kann ich wieder an das anschließen, was der Frank über den Standort und seine Konkurrenz erläutert hat. Offensichtlich ist es heute nicht mehr automatisch der Fall, dass Kapitalanlagen entweder gleich in Deutschland erfolgen oder, wenn sie meinetwegen von Deutschland aus im Ausland erfolgen, dass sie sich dann letztendlich doch zugunsten des Standorts Deutschland, seiner Wirtschaftskraft, seiner Kreditmacht, seiner Geldmacht niederschlagen. Ihr wisst ja zum Beispiel, dass die notorische Europafreundlichkeit von Deutschland, dass die immer dadurch gewissermaßen begründet oder unterfüttert war, dass die deutschen Kapitalisten jede Ausweitung des Binnenmarkts von Europa gewissermaßen mit größter Selbstverständlichkeit als ihren Zugewinn verbucht haben und der deutsche Staat damit als Zugewinn deutscher Macht. Das ist heute offensichtlich anders. Kapitalanlagen, die in der Slowakei meinetwegen gemacht werden, die werden heutzutage in Deutschland angesehen als, da ist Deutschland etwas entgangen. Und da addiert sich nicht etwa eine Kapitalanlage in Deutschland zu einer in der Slowakei hinzu und beide profitieren davon. Nein, offensichtlich ist hier ein Anstatt unterwegs. Die Kapitalanlage findet entweder hier statt und macht sich für Deutschland nützlich oder anderswo und ist damit ein Schaden, mindestens ein entgangener Nutzen für Deutschland. Das muss anders werden, haben sich die Standortmacher seit geraumer Zeit, also allerspätestens seit dieser Agenda 2010 da, auf ihre politischen Fahnen geschrieben. Und wie? Sie nehmen die Gleichsetzung von Wachstum, Deutschland und dem Schicksal der kleinen Leute in Deutschland nach Strich und Faden durch. Die Gleichsetzung geht ungefähr folgendermaßen. Wenn alles am Standort Deutschland vom Wachstum von Kapital abhängt, wenn die Not der kleinen Leute dadurch zustande kommt, dass das Wachstum zu gering ist, um Arbeitsplätze zu schaffen, wenn der deutsche Staatshaushalt an allen Ecken und Enden in seinen Rechnungen nicht mehr aufgeht, weil das Wachstum zu gering ausfällt. Tja, was dann? Was dann? Was ist die Antwort darauf? Die Antwort darauf heißt, dann müssen wir als Macher und Verantwortliche und Verwalter des Standorts Deutschland dafür sorgen, dass die Kapitalisten, die fürs Machen von Wachstum zuständig sind, noch viel mehr angereizt, angelockt, gewissermaßen geködert werden, dass sie ihre Kapitalanlage, bei der es heutzutage darauf ankommt, hier oder da, wieder in Deutschland abliefern. Und bitte sehr, wie ködert man Kapitalisten? Wie lockt man Kapitalisten an? Tja, da gibt es ein Patentrezept dafür. Das Patentrezept heißt, wenn andere Staaten uns, wie das heutzutage so schön heißt, eine Billiglohnkonkurrenz eröffnen, dann müssen wir als Standort Deutschland uns dieser Billiglohnkonkurrenz stellen. Also macht mal eben den Gedanken mit, das ist lustig. Billiglohnkonkurrenz fängt an gewissermaßen mit einem vorwurfsvollen Tonfall, und zwar gerichtet an die Adresse des Auslands, und sagt, unterstellt so etwas wie Billiglohn wäre für Deutschland unanständig oder so. Aber was ist denn die Folgerung daraus? Die einzige Folgerung, die die Reformkräfte aus Billiglohnkonkurrenz ziehen, ist, dann ist es gerade der Auftrag in der Nation Deutschland, den Lohn so billig zu machen, dass er den fiesen Billiglohnkonkurrenten von auswärts gewachsen ist. Also den Lohn verbilligen, das ist das Patentrezept. Und dieses Patentrezept ist niedergelegt in diesem Sprachdenkmal von der Reform. Jeder weiß, dass Reform so und nicht anders gemeint ist. Und jeder weiß, dass die Blöcke und die Parteien sich nur darum streiten, dass sie es sind, die den Reformkurs machen. Die Favoriten auf den Wahlsieg von Schwarz-Gelb, die sagen es ja ziemlich unverblümt. Sie wollen zum Beispiel den Ausbau des Kündigungsschutzes, den die Rot-Grünen schon angefangen haben, noch forcieren. Sie wollen einen Niedriglohnsektor, den Rot-Grün schon angefangen hat, noch weiter ausbauen. Sie wollen die Verarmung im Sozialbereich, die Rot-Grün losgetreten hat, noch mehr voranbringen. Also die sogenannte unverbrauchte Kraft aus der Opposition, die macht verstärkt so weiter, wie die alte Regierung angefangen hat. Sie will, genau wie ihre Wahle, der jetzige Kanzler, diesen Reformkurs unanfechtbar machen. Also komme ich zu dem Befund. Auch das ist eine Lehre aus dem Wahlkampf von Sommer 2005, Doppelpunkt. Die versammelten Anwärter auf die Macht in der Nation, die sagen an, dass die Staatsräson von Deutschland den Schaden für die meisten Insassen von Deutschland sicher und alternativlos macht. Sollte man sich mal zu Herzen nehmen, die Botschaft.
Heinz, wir sind schon fast am Ende, das ist schon fast ein Schlusswort. Ich möchte dich doch aber nochmal um eine persönliche Stellungnahme bitten. Also wenn du jetzt die Führungsanwärter besichtigst und du kommst zum Schluss, na gut, die wollen uns alle ein bisschen billiger machen. Gibt es da irgendwie eine Wahl, die du treffen kannst, oder was kannst du uns damit auf den Weg geben?
Ach, ich will mein Schlussstatement heute zur Abwechslung mal literarisch gestalten. Und zwar, ihr kennt doch diesen guten alten Song der Arbeiterbewegung, die Internationale. Da steht zwar einerseits viel Stuss drin, aber ein Vers, den finde ich nach wie vor vollkommen in Ordnung, der heißt: Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, müssen wir schon selber tun. Ja, die Erkenntnis für arme Leute, für systemmäßig Geschädigte, die ist heutzutage extrem unmodern geworden. All diese armen Leute und systemmäßig Geschädigten, ja, wenn sie etwas sich erwarten, dann von einem Führer ihrer Wahl. Naja, wenn man das, was diese Führer heutzutage so von sich geben, was sie mit den Leuten anstellen wollen, wenn man das wieder würdigt, dann kommt einem so ein anderer Spruch aus dem linken Arsenal in Erinnerung, und auch der scheint seine Berechtigung zu haben. Der heißt nämlich: Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber.